Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
I refuse to accept despair as the final response to the ambiguities of history.
Ich lehne Verzweiflung ab als die letztmögliche Antwort auf die Unwägbarkeiten der Geschichte.
Als Theologe war das Besondere, dass er eben immer die Heilsbotschaft nicht nur auf die Individuen bezogen hat, sondern die soziale Wirklichkeit und das Wohl der Menschen mit im Blick hatte. Und das prägt seine Verkündigung, seine Theologie eigentlich von Anfang an, dass er nicht ins Jenseits vertröstet hat, sondern für die Veränderung der Realität hier und jetzt eingetreten ist, weil er fest davon überzeugt war, dass alle Menschen Kinder Gottes und Ebenbilder Gottes sind.
Muss man Bewegungen wie die Bürgerrechtsbewegung tatsächlich auf solche ikonischen Figuren reduzieren? Sollte man sie darauf reduzieren? Also wir haben ja so diese Tendenz, immer so zu heroisieren und Einzelne herauszugreifen und daran alles festzumachen. Und vielleicht muss man sich eher die strukturelle und die organisatorische Macht von solchen Bewegungen anschauen, die fortläuft. Und die in King einen ganz wichtigen Protagonisten hatte, aber er war nicht der Einzige und er stand auch nicht allein.
Vielleicht haben die eine oder der andere ihn ja bereits an seiner Stimme eben am Anfang erkannt. Das war ein Ausschnitt aus der Dankesrede zum Erhalt des Friedensnobelpreises am 10. Dezember 1964.
Also vor 60 Jahren, da wurde der Prediger und Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King Jr. mit dem Preis geehrt. Und viel bekannter als seine eben gehörten Worte sind natürlich diese.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Ich habe einen Traum, dass eines Tages diese Nation sich erheben wird und der wahren Bedeutung ihres Credos gemäß leben wird. Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich erschaffen sind. Diese Worte von Martin Luther King hallen noch heute durch die Geschichte und die Gesellschaft. Sie stehen für einen visionären Kampf gegen Rassismus, für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit.
Und stattgefunden hat diese Rede 1963, genauer am 28. August, als der große Marsch auf Washington stattfand. Ein Meilenstein in der Geschichte des gewaltlosen Protestes.
Die Jahre 1963 und 1964 sind mit dem Marsch auf Washington, mit der berühmten Rede, mit dem Erhalt des Friedensnobelpreises und seinem Besuch in Berlin die in der Öffentlichkeit am meisten wahrgenommenen Auftritte von Martin Luther King.
Und das ist Anlass für uns zu schauen, wie man heute über den Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit denkt und zu fragen, was eigentlich von seiner Vision geblieben ist.
Und wie wichtig war für Martin Luther King sein Glaube im Einsatz für die Bürgerrechte? Welche theologischen Überzeugungen trieben ihn an und welche Herausforderungen musste er auf seinem Weg zur Veränderung überwinden?
In dieser Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft, werfen wir also einen Blick auf das Leben und das Erbe einer der bedeutendsten religiösen und politischen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Und dazu begrüßen Sie und euch heute Martina Kothe
und Bita Schaffinier.
I believe that unarmed truth an unconditional love will have the final word in reality.
Ich bin der festen Überzeugung, dass die unbewaffnete Wahrheit und bedingungslose Liebe das letzte Wort haben werden.
Die Liebe, auch und vor allem im christlichen Sinn, kann man durchaus als ein zentrales Thema in der Theologie von Martin Luther King bezeichnen. Bevor wir aber, Bita, auf die Worte und eben die Theologie des Predigers King zu sprechen kommen, wollen wir ein bisschen in der Geschichte zurückgehen.
Martin Luther King wurde 1929 als Michael King in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia geboren. Sein Vater war Baptistenprediger und er zeigte sich nach einer Deutschlandreise 1934 so beeindruckt vom Wirken Martin Luthers, dass er kurzerhand seinen und die Namen seines Sohnes in Martin Luther änderte.
Das ist dann die amerikanische Aussprache, ist aber natürlich eine ziemlich interessante Geschichte, um auch zu verstehen, wo er herkommt. Martin Luther King Jr. wurde dann mit 17 Jahren schon Hilfsprediger seines Vaters an der Ebenezer Baptist Church in Atlanta. Er besuchte danach die einzige Hochschule für Schwarze im Süden, das war das Morehouse College, hat dann einen Abschluss gemacht in Soziologie und ging später nach Pennsylvania, um dort dann eben Theologie zu studieren.
Und dort ließ sich King wohl auch von Mahatma Gandhis Ideen und Taten inspirieren. Seine Gewaltlosigkeit beeindruckte ihn zutiefst und später hat er ja auch diese Gewaltlosigkeit als Protestform gepredigt und gelebt.
Und er hat sich auch nicht geschont. Nach Abschluss des Studiums hatte er verschiedene Optionen für Stellen als Prediger, als Pastor. Und er hat sich dafür entschieden, in den Süden zu gehen. Er war damals schon verheiratet mit Coretta Scott, hat dann die Stelle an der Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery im Bundesstaat Alabama angenommen.
Und dort trat dieser junge Prediger zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auf. Das war im Jahr 1955, als Rosa Parks, auch eine Ikone des Widerstandes, sich weigerte, ihren Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast zu räumen.
Und damals waren schon rund 90 Jahre vergangen, seit die Sklaverei in den Vereinigten Staaten offiziell abgeschafft worden war. Und dennoch herrschte die sogenannte Segregation, die der schwarzen Bevölkerung kaum eine normale Teilhabe am Leben erlaubte. Es galt damals der Grundsatz separate but equal, getrennt aber gleich. Und dagegen regte sich Widerstand, der mit dem mutigen Schritt von Rosa Parks damals gleichsam ein Ventil fand.
Ja, Rosa Parks hatte sich also am 1. Dezember geweigert, von ihrem Sitzplatz aufzustehen, nachdem sie dazu von einem Busfahrer ja aufgefordert worden war. Sie wurde dann von der Polizei festgenommen. Danach wurde Martin Luther King eingeladen, sich am Montgomery-Busboykott und den weiteren Protesten zu beteiligen. Und er tat es und sehr schnell fielen sein Charisma und sein rednerisches Talent auf. Nach über einem Jahr hatte die Bewegung Erfolg und der oberste Gerichtshof verbot jede Art von Rassentrennung in den Bussen der Stadt Montgomery.
My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
Martin Luther King sagt hier in seiner berühmten Rede, ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird. Das also ist sein Traum, den er hier ausspricht, einer großen Öffentlichkeit darbringt. Man kann sich natürlich fragen, was einfach der richtige Zeitpunkt für diese Art des Protestes, dass das so groß geworden ist. Und auf der anderen Seite steht die Frage, was machte denn Martin Luther King zu so einer prägnanten Figur? Und über diese Themen haben wir uns mit Ruth Meier unterhalten. Sie ist Professorin für Amerikanistik an der Leibniz-Universität in Hannover.
Und wir wollten von ihr wissen, ob die Menschen Leitfiguren wie King brauchen, um sich in diesen Zeiten auch gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung durchzusetzen.
Also ich glaube, Leitfiguren werden immer gebraucht. Und in vieler Hinsicht ist Martin Luther King sicherlich immer auch noch ein Vorbild für politische Aktivitäten und politischen Aktivismus heute. Aber es ist eben die Frage, ob im Falle von Martin Luther King diese Ikonisierung, die seit seinem Tod stattgefunden hat, vielleicht auch zu seinen Lebzeiten schon, immer so förderlich war. Also ob sie ihn nicht auch in einer gewissen Hinsicht versteinert, petrifiziert hat in einer bestimmten Funktion. Und was in der Erinnerung geblieben ist, ist die Funktion von Martin Luther King als dem großen Integrator, dem gewaltfreien, vielleicht auch so ein bisschen onkelhaften Prediger. Seine unglaubliche Fähigkeit, Menschen anzusprechen, zu adressieren, öffentlich zu sprechen, die Medien zu nutzen. All das erinnern wir heute. Was vielleicht nur noch wenige erinnern, ist die Tatsache, dass er zumindest zum Ende seiner Laufbahn auch unglaublich in der öffentlichen Wahrnehmung gespalten hat, dass er wahnsinnig viele Gegner hatte, dass er in keinster Weise der gemeinsame Nenner für Bürgerrechtsaktivisten in den USA war. Und ich glaube, das hat schon was mit Erinnerungsgeschichte in den USA zu tun und wie die auch funktionalisiert wurde.
Wie kam es dazu, dass er sich, ich sag mal in Anführungszeichen, auch radikalisiert hat? Denn die Gewaltfreiheit stand ja am Anfang seiner Reise, wenn man es so nennen kann.
Mhm, ja, und er kam natürlich aus der Bewegung der schwarzen Kirchen, ist bis zum Schluss auch natürlich ein Kirchenmann gewesen. Aber er hat im Laufe der 60er Jahre eben auch gesehen, wie stark die Probleme der Zeit zusammenhingen. Also das ist, wenn man sich mit Rassismus auseinandersetzt, dass man sich auch mit dem Vietnamkrieg auseinandersetzen muss, mit Kolonialisierung, mit den Arbeiterrechten. Und er hat mehr und mehr Verbindungen geschaffen zu anderen Gruppen in der Gesellschaft, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und das war etwas, was zumindest zu den eher konservativen schwarzen Kirchen, die am Anfang noch mitgegangen sind, ein Dorn im Auge war, das sie mit großer Besorgnis gesehen haben. Und es hieß auch zu seinen Lebzeiten immer wieder, wie bei so vielen Aktivisten, dass er zu weit geht. Also bis zum gewissen Grad war das eine wichtige Figur, aber jetzt übertreibt er es. Er will zu allem was sagen. Er möchte zu grundsätzlich alles aufrollen. Er macht sich zu viele Feinde. Und man darf auch nicht vergessen, dass Martin Luther King zum Zeitpunkt seines Todes unter ständiger Beobachtung des FBI stand und einem wahnsinnigen Druck ausgesetzt war von Seiten des Staates, wie viele andere auch der Bürgerrechtsbewegung. Und dass das sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass er vieles von dem, was er am Anfang sehr hoffnungsfroh verkündet hat, in Frage gestellt hat am Ende seines Lebens. Er ist zum Zeitpunkt gestorben, wo die weitere Entwicklung von Martin Luther King sehr offen war. Also ich glaube, das hätte in alle möglichen Richtungen gehen können. Auch im Blick auf die Figuren, mit denen er immer gerne jetzt in der Erinnerung so polarisiert wird, also Malcolm X als wichtigster, ne? Oder die Black Panthers oder radikalere Nation of Islam, ne? Das sind alles Bewegungen, mit denen er im Streit stand, aber er hat sich im Laufe seiner Karriere als Bürgerrechtssprecher eben auch angenähert. Also für seine Gegner ist er genau zum richtigen Zeitpunkt gestorben.
Was können wir über den Preis der Veränderung und den Widerstand gegen das Etablierte aus seiner Geschichte denn lernen?
Ich würde sagen, man kann vor allem aus der Geschichte Martin Luther Kings und aus der kulturellen Erinnerung um Martin Luther King lernen, wie schwierig es ist, so eine komplexe historische Persönlichkeit auch tatsächlich der gerecht zu werden. Und im Falle von Martin Luther King hat das viel damit zu tun, dass sehr systematisch gleich nach seinem Tod daran gearbeitet wurde, in einer bestimmten Richtung einzutüten. Und das hat was damit zu tun, wie die Bürgerrechtsbewegung in den USA gesehen wird, dass die Bürgerrechtsbewegung von Seiten des Establishments, des politischen Establishments gesehen wurde als etwas, das mit Ende der 60er Jahre vorbei ist. Civil Rights Act hat stattgefunden, der Voting Act, die Wahlrechtslegalisierung und einige andere wichtige Schritte sind passiert. Auch die Segregation ist in der Form nicht mehr aufrechterhalten worden. Und das war für eine bestimmte Bewegung in den USA ein Zeichen, dass es jetzt auch gut ist. Jetzt haben die Schwarzen erreicht, was sie wollen und jetzt sollen sie mal aufhören, ständig noch mehr zu verlangen. Und das war auch die Situation, in der Martin Luther King am Ende seines Lebens stand, dass er immer wieder damit konfrontiert war, dass es hieß, der will zu viel. Das geht jetzt immer weiter und dabei ist doch schon so viel passiert. Und die 70er Jahre, in denen die Bürgerrechtsbewegung und der Widerstand der Bürgerrechtsbewegung ungebrochen weiterging, die werden inzwischen in den USA sehr weitgehend verbucht unter den Vorzeichen von einer Radikalisierung, einer Untergrundbewegung, einer Marginalisierung und so weiter und so fort. Das Eigentliche ist dann nämlich vorbei. Und das, glaube ich, ist ein Riesenproblem, weil die Probleme waren nicht gelöst. Die sind in den Untergrund gegangen, zusammen mit diesen Organisationen, die sehr stark unter politischem Druck standen, auch unter dem Druck von Polizeigewalt und FBI und ähnlichen Organisationen. Und das kommt dann regelmäßig wieder hoch. Also Black Lives Matter darf man, glaube ich, nicht sehen als eine neue Bewegung, sondern die bestehen zu Recht darauf, dass sie einfach eine Fortführung dessen ist, was nicht vollendet wurde in den 60er Jahren und was einfach weiter bestanden hat seitdem. Also von daher ist die Frage vielleicht nicht so sehr, was könnte uns Martin Luther King heute noch sagen, sondern eher muss man Bewegungen wie die Bürgerrechtsbewegung tatsächlich auf solche ikonischen Figuren reduzieren? Sollte man sie darauf reduzieren? Also wir haben ja so diese Tendenz, immer so zu heroisieren und Einzelne herauszugreifen und daran alles festzumachen. Und vielleicht muss man sich eher die strukturelle und die organisatorische Macht von solchen Bewegungen anschauen, die fortläuft. Und die in King einen ganz wichtigen Protagonisten hatte, aber er war nicht der Einzige und er stand auch nicht allein, zum Glück.
Ruth Meyer war das. Sie ist Professorin der Amerikanistik und Leiterin des Instituts für American Studies an der Leibniz-Universität Hannover. Seine Popularität hat Martin Luther King natürlich auch der Tatsache zu verdanken, dass es, als er seine großen Reden hielt, bereits das Fernsehen gab, es gab Live-Übertragungen und es gab natürlich auch das Radio.
Ja, und diesem Umstand verdanken wir es auch, dass seine Reise nach Deutschland vor 60 Jahren gut dokumentiert ist. Am 12. September 1964 besuchte er Berlin auf Einladung des damaligen Bürgermeisters Willy Brandt. Einen Tag später hat Martin Luther King dann an der Waldbühne gepredigt vor 20.000 Menschen. Wir haben einen Beitrag vom RIAS Kirchenfunk gefunden und hören mal in den Bericht von Rolf Schindel aus dem Jahr 1964.
Der Ehrendoktor von 10 amerikanischen Universitäten schloss seinen Bericht über die, wie er sagte, gewaltlose, nur aus Glauben geführte Freiheitsbewegung mit den Worten:
With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope.
Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, ein Stück von dem Berge abzutragen, von dem Berg der Verzweiflung ein Stück der Hoffnung.
With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to suffer together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.
Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, miteinander zu arbeiten, miteinander zu beten, miteinander zu kämpfen, miteinander zu leiden, miteinander für die Freiheit einzustehen, indem wir wissen, dass wir eines Tages frei sein werden.
Martin Luther King in Berlin. Das war vor 60 Jahren. Und ebenso lange ist es schon her, dass Dr. King den Friedensnobelpreis bekommen hat. Mit ein wenig Erstaunen hat er das damals zur Kenntnis genommen, da er ja gerade sehr heftigen Gegenwind in den USA verspürte. Das haben wir auch schon gehört. Es gab die Kampagne des FBI gegen ihn, die immer schlimmer wurde. Und er mag sich mitunter gefragt haben, wie dieser Protest, dieser friedliche Protest überhaupt weitergehen kann.
Der amerikanische Journalist und Pulitzer-Preisträger Jonathan Eich beschreibt in seiner gerade auf Deutsch erschienenen Biografie Martin Luther King – Ein Leben sehr genau, wie das FBI Martin Luther King unter Druck setzte.
Eich konnte die Transkripte von Mitschnitten einsehen. Die Audios sollen erst 2027 veröffentlicht werden. Und das FBI hatte den Dokumenten zufolge Wohnungen, Hotelzimmer, Telefonleitungen verwanzt, angezapft, versuchte King durch Details seiner Privatgespräche und Offenlegung seiner Affären unmöglich zu machen. Und dahinter stand natürlich auch die Angst, dass er zu mächtig werden könnte.
Ja, und das war nur wenige Jahre vor dem Attentat, dem Martin Luther King 1968 zum Opfer fiel. Und nicht nur einmal hat sich Dr. King gefragt, wie er die steigende Ablehnung seiner Person in der Öffentlichkeit mit seinem tiefen Wunsch nach Gleichberechtigung in Einklang bringen kann.
Ich denke, eine Antwort war für ihn sicherlich der Glaube. Und über diese spirituelle Seite von Martin Luther King haben wir mit Michael Haspel gesprochen. Er ist außerplanmäßiger Professor für systematische Theologie am Martin-Luther-Institut der Universität Erfurt. Und er hat gerade ein Buch über Martin Luther King vorgelegt mit dem Titel »Wer nicht liebt, steht vor dem Nichts«. Ich habe Professor Haspel zunächst gefragt, was für ihn das Besondere an der theologischen Haltung Martin Luther Kings war.
Als Theologe war das Besondere, dass er eben immer die Heilsbotschaft nicht nur auf die Individuen bezogen hat, sondern die soziale Wirklichkeit und das Wohl der Menschen mit im Blick hatte. Und das prägt seine Verkündigung, seine Theologie eigentlich von Anfang an, dass er nicht ins Jenseits vertröstet hat, diejenigen, die leiden, die arm sind, die unterdrückt sind, sondern für die Veränderung der Realität hier und jetzt eingetreten ist, weil er fest davon überzeugt war, dass alle Menschen Kinder Gottes und Ebenbilder Gottes sind.
Auf der anderen Seite hat er ja auch das gewaltfreie Leiden für ein größeres Ziel in Kauf genommen. Das Stichwort ist Redemptive Suffering. Wie kann man diese Haltung verstehen und erklären?
Sie haben es ja schon sehr präzise gesagt, er hat es in Kauf genommen. Er war einfach der festen Überzeugung, dass man die Unterdrückungsstruktur nur ändern kann durch Widerstand, aktiven Widerstand, aber eben gewaltfrei. Und dann kann es mitunter sein, dass man in diesem Widerstand Leiden auf sich nehmen muss. Er hat nie gefordert, das Leiden an sich positiv zu sehen, sondern es in Kauf zu nehmen, aber nur im Blick für den Kampf für Gerechtigkeit und die Überwindung des Rassismus. Das unterscheidet ihn von anderen theologischen Modellen, die gepredigt haben und teilweise heute ja noch vertreten, dass man das Unglück in dieser Welt still erleiden muss, also das Leiden passiv auf sich nehmen, um dann im Jenseits belohnt zu werden. Und gegen diese theologische Haltung ist King sehr stark eingetreten und hat das Leiden ganz auf den Kampf für Gerechtigkeit ausgerichtet. Er war überzeugt, dass durch das gewaltlose Widerstehen aus Liebe auch diejenigen, die die Unterdrückung ausüben, die Rassisten, verändert werden würden. So zumindest am Anfang seiner Wirksamkeit. Mit den ganzen Erfahrungen von Gewalt, Widerstand und auch White Backlash, also dann die Gegenbewegung gegen die Bürgerrechtsbewegung, ist der Aspekt deutlich in den Hintergrund getreten. Und er spricht auch so ab Mitte der 60er Jahre immer weniger vom erlösenden Leiden.
White Backlash ist ein wichtiges Stichwort. Sein Kampf, sein Einsatz und irgendwann auch vielleicht die Erkenntnis für ihn, das führt nicht so schnell zumindest zu dem, was ich mir erhoffe für meine Mitmenschen und für mich. Wie weit kann man davon ausgehen, dass er dennoch durch den Glauben getragen war? Also war er jemand, dem das auch immer noch ein bisschen innere Stärke verliehen hat, seine Glaubensüberzeugung? Oder waren da auch wirklich Tiefpunkte in seinem Leben?
Da waren definitiv Tiefpunkte, wo er auch gezweifelt hat, ob die Strategie, die er eingeschlagen hat, wirklich die richtige war. Er hatte persönliche Tiefpunkte mit außerehelichen Affären und auch, heute würden wir wohl sagen, Burnout, Depressionen, Erschöpfung. Aber die Hoffnung war bei ihm, glaube ich, bis zum Schluss aus der Glaubensperspektive auf der festen Überzeugung, dass Gott für die Gerechtigkeit eintritt und dass Gott für die Unterdrückten eintritt, da. Aber es ist beides. Es ist Anfechtung und Zweifel und es ist die Glaubenszuversicht, dass am Ende die Gerechtigkeit siegen wird.
Liebe als Überzeugung, als christliche Überzeugung war für Martin Luther King Jr. ein unglaublicher Antrieb. Wie können Sie diesen Liebesbegriff oder diese Liebeshaltung, die er gelebt hat und vorgelebt hat und auch gepredigt hat, umreißen?
Also King selber hat immer wieder betont, auch in seiner Rede, als er den Friedensnobelpreis bekommen hat, dass mit christlicher Nächstenliebe nicht ein sentimentales Gefühl oder ein kitschiges Gefühl gemeint ist, sondern eine Haltung, die auch im feindlichen Gegenüber, auch in den Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind, noch das Kind Gottes, das Ebenbild Gottes erkennt und deshalb auch die Würde und die Personalität der anderen anerkennt, selbst dann, wenn man im Widerstreit mit ihnen ist. Und King war tatsächlich der Überzeugung, dass wenn man diese Haltung, diese Perspektive nicht mehr einnehmen kann und vom Hass überwältigt wird, dann hat man eigentlich selber schon verloren oder steht vor dem Nichts, was ja angelehnt ist an das Hohelied der Liebe im Korintherbrief.
Sie haben gerade die Verleihung des Friedensnobelpreises erwähnt. In seiner Rede geht Dr. King auch darauf ein, dass er durchaus überrascht war, diesen Preis zu bekommen und auch, dass er ihn natürlich nicht alleine annimmt, sondern stellvertretend für das Civil Rights Movement, die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und sein Gedanke dabei ist auch, dass es noch keinen Abschluss dieser ganzen Bewegung gegeben hat und er sich fragt, warum er diesen Preis bekommt. Denken Sie denn, der Preis hat seinen Anliegen wirklich gut getan an dieser Stelle in dem ganzen Prozess?
Es hat auf alle Fälle einen starken Impuls nochmal bei King ausgelöst, das Civil Rights Movement und auch seine Aufgabe, seine Mission in einem größeren Zusammenhang zu sehen, also im weltweiten Kampf gegen Kolonialismus, gegen Unterdrückung, gegen Rassismus. Das wird ja sehr deutlich, auch wenn man seine große Rede 1963, I have a dream, und dann ein gutes Jahr, eineinhalb Jahre später, die Rede in Oslo nach dem Erhalt des Friedensnobelpreises miteinander vergleicht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt für ihn gewesen, die Grundübel, wie er sie nennt, Rassismus, Armut und Krieg im Zusammenhang zu sehen und mit der Perspektive des Krieges und auch mit Armut und Rassismus weitet er den Blick eben weltweit und zeigt damit auch Strukturen von Unterdrückung auf, die überall wirken können und zu der Zeit eben in vielen Ländern gewirkt haben und hat damit auch das Verständnis von Rassismus und Armut nochmal verändert.
Ich würde gerne nochmal an dieser Stelle einen Schritt zurückgehen und auf den jungen Martin Luther King gucken. Er unterstützte als Jugendlicher ja seinen Vater in der Kirche, unter anderem als Hilfsprediger. Was denken Sie, welche Rolle spielte sein Engagement in der Kirche von Kindesbeinen an für das Engagement in der Bürgerrechtsbewegung später? Dann waren ja Kirchen auch ja identifikationsstiftende Orte, gerade für das schwarze Amerika, da es noch nicht so lange her war, dass Schwarze überhaupt Kirchen gründen durften. Also was für eine Art von Sozialisation auch in christlicher, theologischer Sicht war das, die ihm dann auch die Stärke gegeben hat, seine eigenen Schlüsse zu ziehen und die an eine so breite Öffentlichkeit zu geben?
Also das ist die ganz entscheidende Prägung, die Kultur der schwarzen Kirchen. Das ist nicht nur im engeren Sinn der christliche Glaube, sondern das ist die Musik, das sind die Formen des Gottesdienstes, die engen Sozialbeziehungen und auch das Engagement für Gerechtigkeit von Anfang an in dieser Prägung von Kirche, wie sie King erlebt hat. Er hat ja einmal gesagt, manche halten mich für einen Politikaktivisten, andere für einen großen Civil Rights Kämpfer. Aber im Grunde meines Herzens bin ich ein baptistischer Prediger, der Sohn eines baptistischen Predigers, der Enkel eines baptistischen Predigers und der Urenkel. Also das hat er von der Muttermilch mit eingesogen. Seine Mutter war ja auch engagiert in der Kirchenmusik und hat ein Christentum erlebt, das ihm einerseits zu konservativ war. Also sein Vater war ein strenger evangelikaler, biblizistischer Baptist, auch was soziale Regeln angeht. Konservativ für einen jungen Mann, der dann in den 1940er und 50er Jahren erwachsen wurde, war das sicherlich nicht einfach. Auf der anderen Seite war sein Vater engagiert für Bürgerrechte, nicht mit offenem Widerstand, sondern durch politische Eingaben, durch rechtliche Maßnahmen, hat sich für das Wahlrecht seiner Gemeindeglieder und der Schwarzen eingesetzt, für die Verbesserung der Schulen und für das ganze Gemeinwesen. Und dieses Grundverständnis, aus einer Gemeinschaft zu kommen und getragen zu sein, die einerseits fest auf Gott vertraut und daher die Kraft gewinnt, andererseits sich für soziale Belange, die Gerechtigkeit aller im Gemeinwesen einzusetzen, das hat King erlebt und das hat ihn auch geprägt und das hat er dann durch seine eigenen Studien und Ansätze weiterentwickelt und in sein Modell integriert.
Dass King zur Ikone einer Bewegung wurde, hat ja auch etwas mit dem posthumen Narrativ zu tun, das entstanden ist. Die Amerikanistin Ruth Meyer gibt zu bedenken, dass es ausgerechnet rechte, konservative Politiker waren und sind, die am Martin Luther King Day an den Bürgerrechtler erinnern. Ein wenig hat das den Beigeschmack einer Ikonisierung, um eine Art Abschluss zu suggerieren. Nach dem Motto, Martin Luther King hat bereits alles erreicht und ausgefochten, jetzt ist es gut.
Also das ist eine Gefahr der Ikonisierung Kings, dass man zum einen alles auf seine Person konzentriert, es waren ja viele, dass man es historisiert, im Sinne, das war damals und mit den Bürgerrechtsgesetzen haben wir das ja erreicht, es ist kein aktuelles Problem mehr. Das ist vor allem die Position der konservativen Seite. Das fängt im Prinzip schon an dadurch, dass die I Have a Dream-Rede eine der ersten Live-Übertragungen überhaupt in der Fernsehgeschichte war. Erst wenige Monate vorher wurde der entsprechende Satellit in den Orbit geschossen. und tatsächlich King dadurch weltweit bekannt wurde und alles sich auf ihn konzentrierte, obwohl er selber wusste, dass natürlich viele andere auch ganz wichtige Beiträge gemacht haben. Es wäre aber eine Verkürzung, wenn man King nur auf diese Perspektive und die Rezeption festlegen würde, weil ganz viele in der nächsten Generation und bis heute setzen sich kritisch mit ihm auseinander und nutzen das befreiende Potenzial, die Inspiration für den Kampf gegen Rassismus und Ungerechtigkeit bis heute. Es gibt sogar unter jüngeren schwarzen Wissenschaftlerinnen wieder eine stärkere Zuwendung, weniger zu ihm als Theologen als zu seiner Philosophie, also den politischen und konzeptionellen Überlegungen, die in seinen Schriften sind.
Martin Luther King hatte ja auch gerade in den letzten Lebensjahren eine Unbedingtheit in seinen Reden, der man sich kaum entziehen konnte. 6 Monate bevor er getötet wurde, sprach er in der Barrett Junior High School in Philadelphia. Wir werden da gleich mal reinhören in die Rede. Er forderte da die Schülerschaft auf, weiter in Bewegung zu bleiben. Wenn sie nicht fliegen könnten, sollten sie rennen. Wenn sie nicht rennen könnten, sollten sie gehen. Wenn sie nicht gehen könnten, sollten sie kriechen, aber weitergehen müssten sie. Unter allen Umständen.
Well, life for none of us has been a crystal stair, but we must keep moving. We must keep going. If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl, but by all means, keep moving.
Diese unglaubliche Entschlossenheit, die er an den Tag gelegt hat, die sicher auch eben gespeist war von einer großen und tiefen Überzeugung im Glauben. Würden Sie da zustimmen?
Das ist die tiefe Überzeugung, dass, wie er das sagte, dass sich der Bogen der Welt sehr weit spannt und lange dauert, bis Fortschritte erzielt werden. Aber der Bogen neigt sich zur Gerechtigkeit hin. Also er war sich bewusst, dass die Ziele nicht sofort erreicht werden. Und das ist auch die Erfahrung von Generationen und Generationen von Schwarzen, dass man permanent gegen die Unterdrückung und die Widerstände angehen muss. In den Gospelliedern hat man das ja, we not gonna be turned around. Wir werden nicht umgedreht werden. Also wir werden weitergehen und wenn es kriechend ist.
Und das war Michael Haspel, Theologieprofessor von der Universität Erfurt. Der Gospel Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around war das, gesungen von Bernice Regan. Die Sängerin war eine ganz herausragende Musikerin, Aktivistin der Bürgerrechtsbewegung. Und diese Aufnahme, aus der wir eben einen Auszug gehört haben, entstand im Weißen Haus 2010. Dort sang sie auf Einladung von Michelle und Barack Obama. Diesen Juli ist Bernice Regan im Alter von 81 Jahren verstorben.
Kurz vor seiner Ermordung hielt Martin Luther King eine letzte berühmt gewordene Rede. Am 3. April sagte er, er habe das gelobte Land, Promised Land, gesehen, sei auf dem Gipfel des Berges gewesen, I have been to the mountain top. Auch er wünsche sich ein langes Leben, fuhr King fort. Allerdings würde er sich darüber jetzt keine Sorgen machen, denn er sei bereit, den Willen Gottes zu akzeptieren. Diese Anspielungen wurden von vielen als Todesahnung gedeutet. Er beendet diese emotionale Ansprache mit den Worten, wir alle werden ins gelobte Land kommen.
We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land.
Am 4. April wurde King auf dem Balkon seines Motels in Memphis, Tennessee, erschossen.
Was seinen Tod wahrscheinlich für immer überdauern wird, ist sicherlich seine Haltung, sowohl im Glauben als auch in der Überzeugung, dass wir als Menschheit nicht vorankommen werden, wenn wir Rassismus, Armut und Krieg nicht überwinden.
Und er hat uns mit seinem Leben und seiner Arbeit nicht nur gezeigt, wie man gegen Ungerechtigkeit kämpft, sondern auch, wie man dabei die eigene Menschlichkeit bewahrt. Ein Erbe, das auch heute noch von uns allen gepflegt werden sollte.
Und das war Vertikal, Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen hier bei NDR Info. Diesen Podcast und weitere Folgen finden Sie unter ndr.de/info und natürlich auch in der ARD Audiothek.
Für Anregungen, Hinweise und Kritik haben wir wie immer eine Mailadresse vertikalhorizontal geschrieben in einem Wort vertikalhorizontal@ndr.de.
Und am Mikrofon verabschieden sich heute Martina Kute
und Bita Schaffinia. Tschüss!
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.